Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Live von der Leipziger Buchmesse senden wir heute, wie auch gestern schon und morgen wieder. Und ich darf Ihnen zwei illustre Gäste vorstellen. Zu meiner Rechten ein Schriftsteller, den sehr vieles mit Leipzig verbindet. Dass die Leipziger das wissen, habe ich gestern Abend bei einer sehr großen Veranstaltung in der Stadtbibliothek lernen dürfen. Welche Grundzustimmung und Sympathie dem auch zur Zeit 75 Jahre alt werdend, um genau zu sein, am 6. oder 8.4.?
Was?
Am 8.4. 75 Jahre alt werdenden, in der Nähe von Leipzig aufgewachsenen, hier studiert habenden Schriftsteller entgegenschlägt. Ich begrüße recht herzlich Christoph Hein.
Ich danke.
Christoph Hein hat gleich mehrere Bücher zur Messe mitgebracht, wie man so schön sagt, also neue Bücher in diesem Herbst vorgelegt. Wir kommen auf mehrere zu sprechen, auf eins dann am Ende länger und ausführlich. Gegen Lauschangriff heißt es. Aber zunächst auf meiner anderen Seite darf ich begrüßen den Literaturredakteur der Süddeutschen Zeitung und Sachbuchautor, und zwar sehr erfolgreichen Sachbuchautor, muss man sagen. Zu meinem großen Erstaunen gelingt es, neben der heftigen Arbeit für die Süddeutschen wirklich gründliche, instruktive Bücher zu schreiben. Ich begrüße recht herzlich Lothar Müller. Hallo. Schon vor einigen Jahren, es sind 6, 7 Jahre vielleicht her, war Lothar Müller mit seinem quasi Standardwerk zum Papier, Materialität, Geschichte, Soziologie und so weiter, des Papiers, mit einem Buch, das heißt Weiße Magie, die Epoche des Papiers, auf der nominierten Liste zum Leipziger Buchpreis. Und gestern eben, also bei der eigentlichen Ausscheidung, war er wieder im Rennen mit seinem neuesten Buch, das just im Moment erschienen ist. Das heißt Freuds Dinge, der Divan, die Apollo-Kerzen und die Seele im technischen Zeitalter. Sie müssen uns den Titel jetzt nicht erläutern, aber so viel vielleicht doch. Was ist das für ein Gefühl, wenn man Jahr und Tag an einem, das ist ja ein wirklich sozusagen sehr differenziert arbeitendes Sachbuch, auf einmal in so eine kompetitive Situation hineingezwängt wird? 1000 Zuschauer, es läuft die Uhr nach unten, irgendwann sagt jemand, ich habe gewonnen, oh, wenn Sie da reingeraten, und jetzt schon zum zweiten Mal.
Naja, als Journalist gerät man auf Messen nicht so ganz und zufällig hinein, und die Situation kannte ich eben schon wegen dem Papierbuch. Ich finde das eigentlich eine sehr spannende Situation. Man lernt übrigens ja die anderen, die da nominiert sind, auch kennen. Das ist sehr angenehm. Also Harald Jäner kannte ich schon aus Berlin, aber der Frank Bies mit dem Buch Republik der Angst, den kannte ich nicht. Man trifft sich im Vorfeld, man hat so Diskussionen. Also ich habe da sehr viel von gehabt, von der Nominierung.
Es wäre auch ein schönes Thema, aber unser Thema ist eigentlich ein neues Buch von Christoph Hein. Ich hatte das Vergnügen, in dieser Woche am Montag schon in Berlin mit beide erleben zu dürfen. Im Literaturhaus in der Fasanenstraße gab es eine Veranstaltung zum 90. Geburtstag von Christa Wolf. Mit Christoph Hein auf der Bühne, zusammen mit Judith Schalanski und Ingo Schulze und eben Lothar Müller. Und es wurde ganz deutlich, welchen Einfluss Christa Wolf auf das Literaturgeschehen in der DDR sowieso, aber auch im Grunde in der Literaturentwicklung danach hatte. Deswegen, auch weil sie Geburtstag hat und weil sie befreundet waren und weil sie für sie wichtig war, was war für Sie der wichtigste Bezug zu Christa Wolf, Herr Hein?
Das Allerwichtigste war, ich lernte sie 1982 kennen. Sie wollte mich kennenlernen, nachdem sie den fremden Freund gelesen hatte. Und es entwickelte sich dann eine sehr herzliche Freundschaft mit Christa und Gerhard Wolf und mit meiner Frau Christiane. Wir trafen uns häufig. Und so wichtig mir alle ihre Bücher waren, aber dieser persönliche Kontakt, ist das Erste, woran ich denke, wenn ich an Christa Wolf denke, an die überaus große Freundlichkeit, Gastfreundschaft, Herzlichkeit, die Offenheit. Das würde ich noch vor den von ihr sehr geschätzten Büchern nennen.
Wenn Sie jetzt den Zusammenhang von Politik und schöner Literatur bei ihr betrachten, und wo würden Sie da am ehesten eine Anknüpfung zu Ihrer Schreib- und Denkweise sehen?
Ach nein, ich denke, da waren wir doch sehr verschieden. Also sie hatte mit großer Achtung auch meine Arbeiten angeschaut, ich ihre ohnehin. Aber nein, da waren die Berührungspunkte geringer. Sie war stärker auch der Romantik verpflichtet oder nah als ich. Das tat nichts, keinen Abbruch bei der gegenseitigen Wertschätzung und Hochschätzung. Ich würde nur eine kleine Korrektur zu dem sagen, Christoph Wolff war nicht nur für die DDR enorm wichtig, sie war für ganz Deutschland. Ich habe Lesungen von ihr in Westdeutschland erlebt, da waren 2000 zumeist weibliche Zuhörer, die sie anstrahlten wie eine Göttin. Also nein, die war schon in dem ganzen großen, noch nicht vereinigten Deutschland von großer Wichtigkeit.
Absolut. Ich habe es noch erlebt, wie Cassandra erschien am Ende meines Studiums und was dann das für universitäre Folgen hatte in der Diskussion. Das war enorm. Das hat aber auch damit zu tun, dass es um sie und ein Buch, Was bleibt, heißt es, einen großen Streit gab nach 1990. Der ist quasi als deutscher Literaturstreit in die Geschichte eingegangen. Und es ging schon auch um die Wertschätzung, wenn man so will, des westlichen Feuilletons in der Literatur für die DDR-Literatur und schon auch die Reaktionen in entgegengesetzter Richtung. Das taucht ja am Montag bei der Diskussion am Rande auch auf. Wenn wir uns jetzt Christoph Heyns Buch Gegenlauschangriffen nähern wollen, diese zugespitzte Frage, gibt es quasi diese Antriebe, die späten Folgen, wenn man so will, der DDR-Geschichte in der Literatur heute immer noch zu verdächtigen? Immer noch? Und gibt es umgekehrt ein Ressentiment der im Osten sozialisierten Autoren gegenüber der Behandlung, der sie sich von Seiten des westlichen Feuilletons ausgesetzt fühlen?
Ja, ich glaube, diese großen Verdachtsdiskussionen gibt es ja im Moment offenkundig nicht. Was es aber gibt, ist ein gewissermaßen nicht mehr ganz verständliches Hineinzwängen von Autoren, die in der DDR begonnen haben zu publizieren, in die Rubrik DDR-Schriftsteller oder ostdeutscher Schriftsteller oder so. Das ist eigentlich problematisch, weil das jetzt 30 Jahre sind, in denen Leute wie Ingo Schulze zwar in der DDR geboren sind, aber was ihre Publikationsgeschichte angeht, sind sie natürlich Autoren der, könnte man sagen, Berliner Republik eher als der DDR, aber durch so Herkunftsgeschichten Dresdner Geburt zu haben oder wie Volker Braun, Jahrgang 39 zu sein, große Teile seines Lebens in der DDR verbracht zu haben, er ist 1989 halt schon 50 und schreibt aber jetzt ja noch immer und er ist eigentlich nicht auf ewig ein DDR-Schriftsteller, sondern er ist natürlich jetzt ein Schriftsteller in der wiedervereinigten Bundesrepublik.
Ihr Buch Gegenlauschangriff hat den Untertitel Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege. Bevor ich jetzt anknüpfe an das, was Lothar Müller gesagt hat, erstmal die Frage, wann war oder ist vielleicht noch der letzte deutsch-deutsche Krieg, Herr Hein?
Naja, der letzte deutsch-deutsche Krieg, die erste Anekdote erklärt das genauer, der seinerzeit als Kalter geführt wurde. Ich hatte einen Freund, den Publizisten Friedrich Dieckmann, gefragt, ob er weiß, wann der letzte deutsch-deutsche Krieg war. Und er sagte, ich weiß nur, der letzte deutsch-deutsche Krieg begann 1990. Und damit traf er so ein bisschen den Tenor dieses Buches auch.
Das würde aber heißen, dass es ja doch noch vielleicht eine stärkere Konfrontation, wechselseitige Missverständnisse gibt, als Herr Müller vielleicht glaubt, dass sie da wären. Nach der Lektüre Ihres Buches, muss ich sagen, habe ich den Eindruck durchaus auch. Sie versuchen ja schon sozusagen Formen der Repression aufzupicken in der Form der Anekdote, wie Sie sie in der Zeit der DDR erlebt haben, aber eben durchaus auch in der Zeit danach auch von westlichen Journalisten, Autoren, Feuilletonisten. Es ist ein vermintes Gelände bis heute, hat man den Eindruck.
Kann nicht anders sein. Nach 1990 fand ein Eliteaustausch statt. Die Elite in der Wirtschaft, auf den Hochschulen, bei den Intellektuellen wurden ausgetauscht. Und auf einmal konnten sehr viele arbeitslose Privatdozenten aus München und Frankfurt-Main feste Universitätsstellen bekommen und so weiter. Es fand ein Elite-Austausch statt, der bis heute nachwirkt. Gerade in den letzten Wochen teilten verschiedene Zeitungen mit, dass eben die ostdeutschen Vorstände in der Wirtschaft, an den Universitäten nahezu durchweg von Westdeutschen besetzt sind. Das ist die Folge des damaligen Eliteaustausches. Insofern wird das noch länger dauern, ehe das vorbei ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich in 30 Jahren erleben werde, dass Deutschland wirklich geeint ist.
Welchen Ausdruck hat denn diese Sicht der Dinge gefunden in den kurzen literarischen Formen, die dieses Buch gegen Lauschangriff präsentiert, Herr Müller?
Ja, das hat auf mich eine doppelte Wirkung entfaltet, gerade dieser Untertitel. Eigentlich kommt er natürlich von Kleist, da war es noch ein preußischer Krieg, verbindet also doch ein bisschen was mit Christa Braun, die ja auch Kleist und Günderode hat wieder auferstehen lassen in diesem Buch Kein Ort nirgends. Die Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege haben, glaube ich, einen Doppelsinn in diesem Untertitel. Das eine ist ein Krieg, der innerhalb der DDR zwischen Deutschen stattfand. Also es sind sehr viele Geschichten der Drangsalierung drin, die Sie ja selber auch erfahren haben. Also der Titel Gegenlauschangriff bezieht sich auf eine Situation im Haus von Manfred Krog nach der Ausbürgerung von Biermann, wo gewissermaßen die Künstler in einem Moment, den man als Moment der Schwäche des Staatsapparats bezeichnen kann, weil er sich legitimieren musste, angetroffen werden. Und Manfred Krug hatte sozusagen die Schutzpe, im Nebenraum ein riesiges Aufnahmegerät zu installieren und einen Lauschangriff auf die versammelten Abgesandten des Staates zu machen, die mit den Künstlern diskutierten und sagten, jetzt macht nicht so große Unterschriftenaktionen für diesen Biermann, nehmt das möglichst zurück, wir wollen das jetzt irgendwie mal beenden, so ungefähr. Ja? Und da macht er halt einen Lauschangriff und das ist der Gegenlauschangriff, der hier in den Titel kommt. Und das wäre so eine, man könnte sagen, markante Situation aus der Geschichte der DDR. Der zweite Sinn ist aber schon das, was Christoph Hein eben angedeutet hatte, der deutsch-deutsche Krieg, wenn Sie jetzt ironisch sagen, der beginnt 1990, Austausch der Eliten und so, das ist dann schon eine Ost-West-Konfrontation unter Deutschen und das ist ein anderer Krieg. Die beiden spielen hier deshalb eine Rolle, weil sie halt jetzt 75 sind und beide Staaten gewissermaßen erlebt haben und die DDR überlebt haben. Ne?
Im ersten Fall gerade beschrieben, Manfred Krug, der Gegenlauschangriff und auch bei einigen anderen Anekdoten hat man den Eindruck, es hat auch bei allem Druck, der herrschte, etwas Spielerisches, zumindest zu späterer Zeit der DDR. Ich war gelegentlich an Grass Begriff von der Kommodendiktatur erinnert, in der schon viel ging, wenn man wusste, wie der andere Teil des Apparats lief und das sogar objektiv eine gewisse humorvolle oder ironische Seite hatte.
Ja, es gibt so Anekdoten, wo ich erzähle, wie es mir gelang, die Behörde auszutricksen durch Tricksereien oder wie mein Verleger vom Aufbauverlag es erreichte, dass ein Buch, was verboten war, das keine Druckgenehmigung bekommen hatte, was er daran vorbei schleusen konnte, sodass es das einzige Buch, glaube ich, war in der DDR, was ohne Druckgenehmigung erschienen ist. Also es gab so Druck erzeugt natürlich einen Gegendruck und man möchte natürlich nicht immer nur verlieren. Meistens hat man verloren, keine Frage, aber manchmal hat man gewonnen.
Nun sind Anekdoten nicht das populärste Genre zur Zeit. Es hat aber seine Geschichte, die Anekdote hat ihre große Geschichte. Wie eignen sich Anekdoten, auch in diesem Fall, aber auch generell zur Fassung solcher politischen, politisch, soziologisch, psychologischen Großphänomene, wie sie hier von Christoph Hein angegangen wurden, Herr Müller?
Ja, sie eignen sich deshalb ganz gut. Das hat auch, glaube ich, jeder in seiner Lebenserfahrung. Also zum Beispiel Familien sind Produktionsgemeinschaften zur Herstellung von Anekdoten. Und das ist kein Zufall. Und sagen wir mal, in dem Buch Kindheitsmuster von Christa Wolf, das auf autobiografischen Erinnerungen beruht, gibt es auch die These, dass die Anekdote eine Form ist, in der sich lebensgeschichtliche Erinnerungen ganz gut aufbewahren lassen. Bei Kleist ist das was anderes. Also Kleist benutzt sozusagen die Anekdote in den Abendblättern als eine geschliffene Kunstform. Und ich würde mal sagen, in ihrem Buch, wenn man es sozusagen jetzt literaturkritisch formuliert, gibt es einen Widerspruch zwischen autobiografischen Intentionen, weil die ganzen Stoffe aus ihrem Leben stammen, und der strengen Form der Anekdote. Also die kleistische, strenge Form der Anekdote aus dem preußischen Krieg ist es dann eben doch nicht, die sie machen, weil sie gewissermaßen die Anekdote auch zersprengen und manchmal auch verlängern müssen. Sie müssen ihr sozusagen ihre nahezu aphoristische Verknappung, die sie bei Kleist hat, nehmen, um sozusagen die komplizierten Fälle darin unterzubringen, die sie erlebt haben. Mit diesen ganzen Rochaden, also mit dieser Geschichte, die ich eben angedeutet habe, das kann man nicht in Form einer gewissermaßen strengen Anekdote fassen. Das fände ich in dem Buch interessant. Aber es bringt natürlich auch die Frage jetzt, die ich sozusagen an Sie als Autor hätte, was ist für Sie die Form der Anekdote? Sie erfinden sie ja eigentlich für sich selber neu.
Der große Vorteil und der Spaß und Witz der Anekdote ist, dass es nur ein winziger Splitter ist, den man in die Haut bekommt, der sehr genau etwas erhellen kann. Und aus diesem winzigen Splitter, den kann ich in keinem Roman einbauen und daraus kann ich keinen Roman machen. Aber dieser winzige Splitter kann auf einmal eine Situation absolut erhellend umschreiben, obwohl es nur fast nur ein einziger Satz ist.
Die Diskussion, wie gut sich ein Ich mit dem Pointenzwang der Anekdote verträgt, können wir leider nicht führen. Aber wir haben ganz kurz vorher gesagt, wir haben einen kurzen Splitter, stellen wir auch mal lesend vor. Und haben uns den kürzesten ausgesucht. Die meisten Texte sind schon 2, 3, 4, 5 Seiten lang, aber es gibt auch einen, der hat nur eine knappe Seite, damit Sie einen Eindruck haben, wie es in etwa funktioniert.
Die Anekdote heißt Metamorphosen. Metamorphosen. Ein verehrter Kollege hatte wenige Jahre nach dem Bau der Mauer eine Jugoslawienreise genutzt, um Ostdeutschland zu verlassen und in den westlichen Teil des Landes überzusiedeln. Als ich ihn Jahrzehnte später traf, erzählte er mir, dass er, als er bereits mehrere Jahre in West-Berlin wohnte, bei einer Taxifahrt mit dem Fahrer ins Gespräch gekommen sei und ihm die Geschichte seiner Flucht erzählt habe. Der Taxifahrer steigerte sich daraufhin in eine Suada gegen Ostdeutschland und die Kommunisten hinein. Er erregte sich und wurde geradezu aggressiv. Als der Kollege bemerkte, dass die Schimpfkanonade gegen die Kommunisten ihm galt, da er aus dem Ostteil der Stadt stammte, unterbrach er den Taxifahrer und sagte: Hören Sie, ich bin der falsche Adressat für Ihre Standpauke. Gemäß Ihrer Terminologie müssten Sie mich zu den Antikommunisten zählen. Der Taxifahrer drehte sich erbost um, sah meinen Kollegen grimmig an und sagte vor Zorn bebend, wobei er sein Auto unbeaufsichtigt weiterrollen ließ: Was für eine Art von Kommunist Sie sind, ist mir egal. Ich lachte und sagte, der Taxifahrer habe ja nicht so ganz Unrecht. Mein Kollege war verblüfft, stutzte einen Moment und nickte schließlich.
Ja. Eine gewisse versteckte Bosheit ist schon in vielem zu finden, was auch durchaus harmonisch oder auch witzig klingen könnte. Zum Beispiel sagten Sie eben, in 30 Jahren wird es zusammengehören oder zusammengewachsen sein.
Zusammen verwachsen, habe ich gesagt. Zusammen verwachsen.
Das hat vielleicht keiner gehört, deswegen wollte ich es nochmal betonen. Der letzte Satz Ihres Buchs, das ist ja keine unwichtige Stelle in einem Buch, lautet nämlich, in weiteren 30 Jahren kann dann endlich zusammen verwachsen, was zusammengehört. Das ist doch eher eine bedrohliche Szene, die man vor Augen hat, wenn etwas zusammen verwächst, Herr Hein.
Das Individuum muss auch zurechtkommen, wenn da irgendwas verwachsen ist. Dann humpelt er halt. Dann humpelt das halt. Aber man kommt voran. Humpelt halt.
Wir arbeiten uns dahin voran, 30 Jahre, auch mit vielen schönen Büchern. Sie haben in einem Jahr 5 neue Bücher geschrieben und vorgelegt. Wir haben jetzt hier 3, ich darf sie wenigstens kurz erwähnen. Sie haben ein Buch sogar übersetzt von Philip Lionel Russell, Am Ende ein Blick aufs Meer. Sie haben ein Kinderbuch gerade veröffentlicht, Alles, was du brauchst, die wichtigsten Dinge im Leben.
Das sind alles, was ich in 75 Jahren erfahren habe, habe ich da reingeschrieben.
Und ein Buch mit interessanten Briefen, einem Briefwechsel zwischen Elmar Faber und Christoph Hein. Das, Besonderheit auch für Leipzig und für die Literaturwelt, im Faber und Faber Verlag erscheint. Einige von Ihnen werden wahrscheinlich wissen, dass der Faber und Faber Verlag, Elmar Faber war der Verleger von Aufbau, Faber Verlag gibt es nicht mehr. Sein Sohn macht ihn weiter und quasi zur Initiation, könnte man fast sagen, kommt dieser Briefwechsel heraus jetzt im August.
Im August als erstes Buch des neuen Faber und Faber Verlages.
Also viel zu lesen von Christoph Hein, das ich Ihnen mitempfehlen darf. Vielen herzlichen Dank, Christoph Hein, für die Lesung und das Gespräch. Vielen Dank, Lothar Müller. Vielen Dank Ihnen. Das war der Büchermarkt für heute. Gleich nach den Nachrichten informieren Sie die Kollegen von Forschung aktuell über Neues aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich Hubert Winkels.